Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Wie immer, wenn ich in Prashanti bin, bin ich auf der Suche nach Devotis, die mir ihre Geschichte mit Sai Baba erzählen. Das ist nicht immer ganz leicht, weil einige doch vor so Mikrofonen zurückschrecken. Das kann ich auch gut verstehen. Aber dann kommt mir Baba manchmal zu Hilfe. Und in dem Fall war es so, dass ich zu Silvester bei einer Freundin eingeladen war. Und die wiederum hatte Devotis eingeladen, die ich bis dahin noch nicht gekannt habe. Und naja, Ursula Bleek-Denrich konnte mir nicht entkommen, da wir ja ein paar Stunden gemeinsam beim Essen in einem kleinen Raum zugebracht haben. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. So, liebe Ursula, danke für deine Zeit. Ich glaube, du bist auch schon sehr lange bei Baba. Weißt du eigentlich noch, wie und wann das begann?
Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern.
Erzähl.
Ja, und zwar war ich sehr krank und habe dann so verschiedene Seminare besucht. Und einer dieser Seminare hat einen Freund von mir geleitet. Und der kam gerade von Sai Baba zurück und machte dann dieses Seminar. Und ich habe ihn angeschaut und habe nur gesagt, was ist passiert? Der strahlte über beide Backen. Er hatte so einen schönen Ausdruck im Gesicht. Und dann hat er nur gesagt, ich bin zu Hause angekommen. Und ich habe mir das so angehört, was er erzählt hat, aber habe da erstmal gar nicht drauf reagiert. Und dann habe ich selber einen Geburtstag gefeiert. Da war er auch eingeladen mit seiner Frau. Und er saß am ganz anderen Ende des Zimmers. Und plötzlich guckt er mich an und sagt, Ursula, wir fahren im Februar zu Sai Baba. Möchtest du mitkommen? Dann habe ich gesagt, Uli, kann ich nicht. Ich habe gerade eine Stelle angetreten. Ich muss hier meine Verantwortung wahrnehmen. Das geht nicht. Das hat mir aber keine Ruhe gelassen. Und dann bin ich runtergegangen in mein Büro und habe in meinen Kalender geguckt und habe gesehen, dass das ganze Jahr schon immer wieder mit Terminen voll war. Aber diese Zeit war frei. Und dann habe ich meine Vorgängerin gefragt und habe gesagt, ob sie mich in der Zeit vertreten würde. Und dann hat sie gesagt, ja, das mache ich. Und dann bin ich mit zu Swami gefahren. Ich kannte keinen Bhajan, ich wusste nicht wirklich, wer Sai Baba war. Ich hatte sonst noch nichts von ihm gehört.
Wie alt warst du damals?
Ich war genau 40. Ja. Ja, und dann sind wir gefahren. Und ich kam hier an und ich habe das Gefühl gehabt, ich war schon immer hier.
Du warst auch vorher noch nie in Indien?
Ich war nicht in Indien, ich wollte nie nach Indien. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist unglaublich spannend. Nun war ich natürlich auch schön behütet mit meinen Freunden zusammen hier, das ist natürlich nochmal ganz schön. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, war mich einzukleiden, mir ein Sari zu kaufen. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist mein Zuhause. Dann war ich beim ersten Darshan. Habe ich Bhajans gesungen, als wenn das meine Muttersprache gewesen wäre. Es war unglaublich. Und meine Freundin sagte dann zu mir, sag mal, das stimmt doch nicht, dass du keine Bhajans kennst. Ich sage, nee, das sind die ersten Bhajans, die ich singe. Es war unglaublich. Es war zu Hause. Es war das Zuhause meiner Seele.
Und das erste Mal jetzt Baba sehen?
Das war am Anfang ein bisschen fremd. Ich konnte mich dem aber, glaube ich, ganz gut direkt hingeben. Es war ja damals noch klein, ne? Da gab es ja diesen riesen Tempel noch nicht. Es war ja nur dieser kleine Platz vorne, wo der Brunnen in der Mitte war.
In welchem Jahr war das?
1992. Und ja, wir hatten keinen Schatten, wir saßen die ganze Zeit in der Sonne da und es war einfach total erhebend. Es hat mich irgendwas berührt, von dem ich aber nicht wirklich sagen konnte, was es war. Ich weiß, dass ich ganz viel geweint habe. Das hat mich so tief berührt. Das war so, als wenn diese Kraft in meine Seele gefallen ist. Da ging was auf, was vorher immer zu war. Und das war, ja, wie soll ich kann das gar nicht wirklich beschreiben. Ich habe mich so aufgehoben gefühlt. Und ich habe so gemerkt, dass da so viel Liebe ist. Und ich komme aus einem sehr pietistischen Haushalt. Da war es immer nur der strafende Gott. Und da steht der Baba vor mir und liebt. Das war unfassbar. Und das ist so das, was mich die ganze Zeit, glaube ich, am meisten berührt hat. Diese unglaubliche Liebe. Und ich muss dazu sagen, Baba hat mich vom ersten Moment an angeschaut. Der hat meine Briefe genommen. Der ist vor mir stehen geblieben. Ich durfte Namaskar nehmen. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ob ich dann mal ein Interview haben könnte. Und dann hat er mich so liebevoll angeguckt und hat nur gesagt, wait, wait, wait. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht. Ne? Und habe gedacht, es wird sowieso nie kommen. Irgendwann sagten sie, ja, aber Swami hat andere Uhrzeiten als wir. Aber es war auch egal. Es war dieser Moment, wo er vor mir gestanden ist und ich den Mut hatte, ihn zu fragen. Es war sehr bewegend. So, und es gab aber in mir immer noch so ein kleinen Punkt, wo ich gedacht habe, ist er wirklich Gott?
Du hast dir erzählt, dass du aus einem pietistischen Haushalt gekommen bist. Was bedeutet das?
Das ist eine Untergruppe der evangelischen Kirche. Jugendbund für entschiedenes Christentum heißt diese Gruppierung. Und die ist sehr moralisch. Also es gibt eigentlich immer nur den Sünder, den strafenden Gott, wo man gucken muss, dass man möglichst lieb ist, damit er einen auch mag. Und das habe ich von Anfang an hier anders erlebt. Ich habe einfach nur dieses Liebende erlebt, diese unglaubliche Präsenz im Kontakt, auch wenn es nur eine Sekunde ist oder ein Blick ist. Ja, und dann war mal Shivaratri.
Aber trotzdem hatte ich dich gerade unterbrochen, trotzdem ist es wirklich Gott, ne?
Ja, das war die Frage. Dann hatten wir mal Shivaratri und ich war krank. Das fand ich ganz, ganz furchtbar. Ich hatte hohes Fieber, ich konnte nicht gehen. Und meine Freundin ist dann gegangen. Ist dann zwischendurch immer wieder gekommen und gegen Morgen habe ich dann gedacht, ich muss in die Punashandra-Halle. Und es saßen Unmengen von Menschen davor. Dann habe ich gedacht, du kommst da nie hin. Und ich bin da hingegangen, die Tür ging auf, wo ich stand. Ich bin reingebeten worden und ich saß direkt neben meiner Freundin. Das fand ich schon mal unglaublich. Und dann hat Swami eine Rede gehalten und dann gab es die Speisung hinterher. Ich hatte das ja alles das erste Mal erlebt. Ich war völlig aufgeregt und ich sah nur, dass da eine Gruppe von Studentinnen mit einem großen Bottich kam. So, und wir kriegten alle zwei dicke Ballen auf unsere Blätter.
Leckeres Essen. Ne?
Lecker. Unglaublich lecker.
Dieser Reis, den kriegt man überhaupt nicht mehr.
Das ist wohl wahr.
Auf Bananenblättern.
Auf Bananenblättern gab es noch so zusammengenähte Blätter waren das, ne? Ja, und dann habe ich irgendwie beobachtet, dass dieser Bottich überhaupt nicht gewechselt wurde. Und dann habe ich hinterher auch meinen Freund gefragt, ich sage mal, hast du erlebt, dass der Bottich gewechselt worden ist? Und dann sagt er, nee, der ist nicht gewechselt worden. Und dann habe ich meine Freundin gefragt, sagt sie, nee, der ist nicht gewechselt worden. Und dieser Bottich, der fasst nie im Leben für so viele Menschen Nahrung. Und dann saßen wir hinterher draußen und dann habe ich nur gesagt, weißt du, ich habe als kleiner Stoppen immer gesagt, wenn ich bei der Brotvermehrung dabei gewesen wäre, dann hätte ich geglaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und damit war meine Antwort klar. Sein Baba ist Gott. Und das ist nie wieder aus meinem Herzen rausgegangen. Das war für mich das entscheidende Erlebnis am Anfang. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie diese Erkenntnis ist, ne, so zu sehen. Selbst der letzte Zweifel wird gekannt und er wird aufgelöst. Das hat mich sehr berührt.
Ich freue mich in der Wunde.
bin dann jedes Jahr nach Indien gefahren, also jedes Jahr zu Swami gefahren. Und es war immer so, was ich auch so bewegend fand, immer wenn wir kamen, war so dieses, ach, ihr seid da. So, es gab immer einen Blick, der das genau so, ich habe auf euch gewartet, schön, dass ihr da wart. Also ich habe mich in jedem Moment hier gesehen gefühlt. Es gab nicht einen Moment, wo das anders war. Ich habe mich manchmal auch so ein bisschen, na, jetzt guck mal, was du da machst, gefühlt. Ne? Aber es war immer getragen von dieser Liebe, dieser unglaublichen Liebe.
Und dieses Wait, Wait, kam das Interview jemals?
Ja, das kam. Ja, das Interview kam dann. Ich weiß, wir haben nochmal überlegt, so das richtige Datum haben wir gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall waren wir hier mit einem guten Freund von Britta. Der hat ganz viel in der Kantine gearbeitet. Und eines Abends kam er dann so, also haben wir abends einen Spaziergang gemacht, so um den Mandir rum. Und dann sagt er, also, ich habe den Sonderplatz, weil ich so viel Seva gemacht habe. Ich darf vorne sitzen. Ihr müsst jetzt beten. Und dann sind wir wirklich so, waren wir so auf der Höhe, wo man von der Männerseite aus in den Tempel schauen kann. Und dann habe ich gesagt, einmal da vorne sitzen, nur einmal. Ja, und das war so ein Gefühl, habe ich gedacht, oh, das fühlt sich aber nicht so an, wie nur so gesagt. Und dann habe ich gedacht, komm, sei still, kommt eh nicht. Und am nächsten Darshan steht plötzlich unser Freund da vorne und winkt mit dem Tuch. Und ja, dann sind wir natürlich sofort nach vorne und ich weiß gar nicht, ich war so furchtbar aufgeregt. Das war so, was kommt denn jetzt und was passiert denn da jetzt? Und ja, ich war am Anfang war ich ziemlich durch den Wind und dann irgendwann kam Swami und hat uns reingebeten und dann habe ich gedacht, der perfekte Gastgeber, wie liebevoll er da stand, uns alle anschaute, uns reingebeten hat und dann irgendwann nahm er dann selbst Platz. Wir waren mit einer Gruppe von buddhistischen Mönchen im Interview. Wie liebevoll er uns alle betrachtet hat, so in seinem So-Sein, wie er ist. Das, ich habe gedacht, das ist... Ich habe ihn erlebt als meinen allerbesten Freund. Hier kann ich alles sagen. Hier darf ich sein, wie ich bin. Hier ist wirklich mein allerbester Freund, der da mir gegenüber sitzt. So und so habe ich es auch erlebt, als wir dann in den hinteren Raum gebracht worden sind. Also da kommt der, hat der vorne den Raum und kann dann in den hinteren Raum, da sind wir gebeten worden. Und dann hat er uns alle einzeln gefragt, was wir uns von ihm wünschen, was wir wollen. Und dann habe ich gesagt, Swami, öffne mein Herz. Und dann hat er nur gelacht. Und dann gesagt, oh no, it would be a heart operation. Und dann habe ich gesagt, ja, dann war es das jetzt. Und dann kam ein entscheidender Satz, der mein ganzes weiteres Leben geprägt hat. Er hat gesagt, open your mind. Open your mind. Öffne deinen Kopf, deinen Geist, deinen Verstand. Ne? Und ich habe da im Moment gar nichts mit anfangen können. Es hat mich viele Fragezeichen gekostet. Mehr hat er dann auch in dem Moment nicht zu mir gesagt. So, und dann ist er dann zum nächsten übergegangen. Und dann saß ich mit meinem Rätsel. Ja, und dann sind wir wieder in den vorderen Raum. Und dann hat er uns noch gefragt, ob wir noch was wollen, ob wir noch was möchten. Und da haben dann das Vibhuti gekriegt. Und im Hinausgehen habe ich dann noch mal ihn was fragen wollen. Und da war er dann sehr streng. Und hat gesagt, go. Und das hat mich in dem Moment sehr gekränkt. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht der Swami, der sonst so liebevoll in meinem Herzen ist. Und ich habe dann auch sehr geweint, als wir dann wieder draußen waren.
Magst du die Frage oder ist das zu persönlich jetzt?
Nein, ich wollte ihn nach einem persönlichen Mantra fragen. Und ich hatte aber auch schon gehört, dass Baba das nicht, eigentlich nicht tut. Ich habe dann aber auch hinterher gemerkt, ich war schon im Rausgehen, es war A, nicht der richtige Zeitpunkt, ja. Und B, habe ich hinterher verstanden, wenn es um dieses Mantra geht, das brauche ich nicht von ihm zu gehen, da kann ich alleine gehen. Das persönliche Mantra ist in meinem Herzen, da muss ich das finden, das muss ich nicht von ihm hören. Das war auch so dieses Mensch, nun geh doch, du hast doch alles. Ja? Das habe ich irgendwann verstanden, aber das hat lange gedauert, bis ich das für mich gelöst hatte.
Aber das Ego möchte wahrscheinlich gerne. Baba hat mir ein Mantra gegeben.
Ja, genau, natürlich. Ne, fühlt sich natürlich ganz anders an, als wenn ich das aus meinem eigenen Herzen heraus spüren soll. Ne? Ja, und mit dem Open Your Mind, das ist was, wo ich nur sagen kann, das hat wirklich, wie soll ich das sagen? ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der versucht, die Dinge zu verstehen. Oder wir Westler sind ja insgesamt so, dass wir immer unseren Kopf benutzen, um mit unserem Kopf zu verstehen, zu analysieren, einzuordnen, in Schubladen zu tun. Und wenn wir dann eine Schublade für irgendwas haben, dann ist es gut, ne? So. Und ich habe gemerkt, dass dieses Open Your Mind was völlig anderes sagt. Ich glaube, dass wir unseren Verstand brauchen, sonst kommen wir in der Welt nicht klar. Aber dieser Verstand darf nicht autonom sein. Der Verstand muss verbunden sein mit unserem Herzen. Und wenn der mit dem Herzen verbunden ist, dann kriegt er die ihm zugedachte Position. Aber wenn das Herz draußen vorbleibt, dann geht es nicht.
Also öffne den Verstand für das Herz oder was glaubst du?
Drossel deinen Mind, open your mind, also öffne deinen Mind, ja, öffne ihn, mach ihn weiter. Mach ihn weiter als nur dieses stringente, analysierende. Ja, mach ihn weiter und ja, du hast es gut ausgedrückt, glaube ich. Öffne deinen Verstand für dein Herz und lass den Kopf erstmal durchs Herz gehen und dann nach draußen.
Das sagt sie so leicht, ne?
Das sagt sie sehr leicht, ja. Aber ich merke, dass das der Weg ist, um den es geht. Also für mich geht. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, dass das war mir damit genau das mein tiefstes Thema angesprochen hat. Da hat sich so vieles verbunden auch. Weil wenn ich nochmal so den Bogen schlage zu dem, wo ich losgegangen bin in meiner Spiritualität, ne? Dass ich immer überprüfen musste, das, was ich fühle, was ich tue, als Kind geht das ja noch nicht so über den Kopf, das ist falsch. Dann brauche ich immer den Verstand. Dann muss ich immer den Verstand einsetzen, um zu schauen, mache ich denn jetzt was richtig? Bin ich richtig für diese Reaktion oder für diesen Menschen? Oder ne, bin ich jetzt angepasst genug oder was auch immer? Es läuft alles über den Verstand. Und ich kann dann nicht über mein Herz leben.
Das ist dann, wie Swami sagt, du bist die Person, die du denkst.
Ja, diese drei Personen, die ich bin, ne? Die ich bin, die ich denke, die ich bin und die andere denken, dass ich bin. Ganz genau. Ne? Und da bin ich so präzise drauf geschult worden. Ja, und das macht immer der Verstand. Und wenn ich den Verstand aber weite und öffne und wirklich in jedem, was mir begegnet, das sehe, was Gott für mich will, dann hat er seine Funktion. Ne? Und dann brauche ich kein weites Herz mehr, weil es da geht da durch und der Verstand geht durchs Herz. Also natürlich brauche ich noch ein weites Herz, klar, das will ich auch nicht abgeben.
Wenn ich dich so sehe, dein Strahlen, deine Augen, so habe ich das Gefühl, du bist auf dem besten Weg oder du hast es sogar schon geschafft.
Das weiß ich nicht, das lasse ich Swami das zu beurteilen, das kann ich nicht. Ich weiß, dass ich immer wieder an Themen stoße in meinem Alter, wo ich so denke, ja, warum hast du das jetzt dies oder so gemacht? Ne? Und wo ich auch an heftige Themen vielleicht manchmal komme, wo ich denke, nee, das war jetzt nicht so, dass du sagen kannst, das hast du wirklich aus dem Herzen getan oder mit Herz getan. Und ich finde, ich glaube auch, das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist die Aufgabe, hier zu sein. Ne?
Du warst ja, wie gesagt, pietistisch, christlich, streng erzogen worden. Dann bist du Sai Baba begegnet. Wie hast du das eigentlich damals geschafft, dich von denen zu lösen? Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, wenn einem Lehren schon als Kind eingetrichtert werden?
Nee, ich bin schon vorher aus der Kirche ausgetreten. Das war für mich auch ein ganz spannender Prozess, weil ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ne, also in meiner Zeit der Ausbildung und des Studiums habe ich viel mit Dorothee Sölle zu tun gehabt, also mit der Gemeinde von Dorothee Sölle, wo ein ganz anderes Christentum dann auch nochmal gelebt wurde. Und trotzdem habe ich gemerkt, all das gibt mir nicht meine Antworten. Das gibt mir nicht diesen liebenden Gott, von dem ich wusste, dass es den gab. Den habe ich als Kind gespürt, als kleiner Mops. Fand ich das unglaublich, diese Geschichten um Jesus. Ja, dann habe ich aber gemerkt, die Kirche repräsentiert das nicht, das geht nicht. Und deswegen bin ich aus der Kirche ausgetreten. Und Swami sagt ja immer, wenn du Christ bist, werde ein besserer Christ. Ne? Und wenn du Muslim bist, werde ein besserer Muslim. Und dann habe ich immer gedacht, was will er mir damit sagen? Was bedeutet das eigentlich? Ich habe mich dann nochmal sehr mit dem Christentum auseinandergesetzt und fand das auch so schön. Der Roland Oertlin hat noch gelebt und hat all diese wunderschönen Seminare im Stillen Haus gemacht, wo ich so das Gefühl habe, so, da habe ich meine spirituelle Ausbildung gekriegt. Und der Uli Tritschler war auch damals da und die haben sehr viel erzählt über das Christentum, das Urchristentum, wie es eigentlich wirklich gemeint ist. Und dann habe ich gedacht, boah, ja, wenn das so gemeint ist, dann setz dich nochmal mit dem Christentum auseinander. Und das habe ich auch getan und bin dann auch wieder in die Kirche eingetreten.
Wie hast du dich damit auseinandergesetzt?
Ganz viel innerhalb der SAI-Organisation damals. Da sind viele Seminare zugemacht worden, wo das immer wieder auch Thema war. Und auch indem ich die Geschichten selber nochmal gelesen habe. Teile der Bibel oder ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was ich dazu gelesen habe. Also eine ganze Reihe von Sachen, wo ich mich immer wieder mit beschäftigt habe. Und dann immer darunter aber auch diesen lieben Gott gespürt habe und mit der Zeit begriffen habe, dass diese Organisation diesen liebenden Gott gar nicht akzeptieren konnte, weil dann hätten sie keine Macht gehabt. Das habe ich irgendwann verstanden und dann habe ich gedacht, ja, und trotzdem möchte ich in diese Organisation, weil die tut auch viel Gutes und bin deswegen auch wieder zurück.
Stichwort Geschichten. Die Geschichten von Jesus hast du als Kind ja so geliebt. Gibt es da vielleicht noch eine, wo du gesagt hast, boah, also die Geschichte war mir die liebste, die habe ich bis heute nicht vergessen?
Da gibt es, glaube ich, so unglaublich viele. Also die eine habe ich ja schon erwähnt, ne? Die Speisung der 5000, das hat mich sehr berührt. Die Bergpredigt fand ich immer unglaublich, wo ich so gedacht habe, ja, da ist die ganze Essenz drin, so. Und die ganzen Wunder, die Jesus gemacht hat, wo ich immer gedacht habe, boah, was hatten die Menschen für ein Glück, das zu erleben? Ja, dass das Blinde wieder sehen können, dass Lahme wieder laufen können, die Verwandlung von Wasser in Wein, all diese Sachen, die haben mich einfach unglaublich berührt. Wo ich so gedacht habe, also wenn es einen Menschen gibt, der das kann man nur mit göttlicher Kraft. Ja, und das habe ich dann hier auch wieder gefunden.
Zu Shivaratri, ja.
Ja, zu Shivaratri, genau. Ich hatte noch eine Situation, die ich auch ganz, ganz, ganz unglaublich fand. Ich war hier im April in Whitefield, es war März. Und Swami konnte damals schon nicht mehr gut laufen. Da ist immer der Wagen hinter ihm hergefahren, meistens hat er im Wagen gesessen. So, und wir saßen, hatten einen Platz in dem Mittelgang. Und ich hatte gerade meine Stelle aufgegeben und habe mich so darauf gefreut, endlich in den Schuldienst gehen zu dürfen. Das war mir am Anfang auch immer wieder verwehrt worden, weil es keine Stellen gab, als ich fertig war, damals mit dem Studium. Und dann wollte ich mich einfach so unglaublich gerne bei Swami bedanken, dass ich jetzt endlich diesen Weg antreten darf. Und wir saßen in dem Mittelgang und Swami ist den ganzen Weg gelaufen. Es war das letzte Mal, dass er wirklich gelaufen ist. Wir haben ihn danach nie wieder laufen sehen. Und er bleibt unmittelbar vor mir stehen und spricht. Die Britta saß hinter mir und die Britta spricht gut Englisch, also er hat nicht Englisch gesprochen. Es war auch kein Tilogu, das erkennen wir von der Melodie her. Wir wissen nicht, in welcher Sprache er gesprochen hat, keine Ahnung. Und ist eine ganze Zeit vor mir stehen geblieben, hat mir in die Augen geguckt und hat gesprochen. Und das hat mich, ja, ich habe gedacht, was ist das? Ich habe es nicht verstanden, ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich weiß nur, dass sich irgendwas in mir total berührt gefühlt hat. Es war nicht nur das Herz, es war mehr. Und ich war hinterher gar nicht mehr wieder so richtig in der Lage, wieder zu mir zu kommen. Ja, und irgendwann sind wir in dieser Hochstimmung nach Hause gefahren. Und dann musste ich am nächsten Tag oder übernächsten Tag zum Arzt. Und kriegte dann eine bösartige Diagnose. Dann wusste ich, warum Swami vor mir stehen geblieben war. Das hat dazu geführt, dass das, was ich gerne wollte, nicht mehr ging. Ich kam wieder nicht in den Schuldienst. Aber ich bin durch diese Krankheit getragen worden. Es war unglaublich für mich, ich mich die ganze Zeit getragen gefühlt habe. Über 2-3 Jahre hinweg. Und das war für mich wirklich so, ich weiß, was auf dich zukommt. Und ich gebe dir die Kraft. Das war das, was da war. Ich gebe dir die Kraft, das zu durchstehen und du schaffst das. Das fand ich, das war kein Interview.
Ne? Aber es war mehr.
Es war viel, viel, viel mehr. Und ich wusste wirklich nicht, was dabei rauskommt. Aber es war auch so ein Gefühl von, es ist egal, was kommt. Du hast mich gesehen. Du trägst mich. Das war für mich wirklich das bewegendste Ereignis mit Swami. Und dieses Gefühl habe ich aber auch nie wieder verloren, egal was war. Es war immer dieses Wissen, letztendlich bin ich getragen. Und wenn da mal so Tiefen im Leben kommen, dann spüre ich das vielleicht nicht mehr so wirklich. Aber irgendwann kommt immer der Moment, wo es wieder da ist. Ne? Das ist einfach ganz, ganz tief in mir. Ja, da denke ich immer, was machen Menschen, die das nicht haben? Es ist für mich der größte Segen, diese Erfahrungen gemacht zu haben.
Ja, vielleicht die Leute aus dieser christlichen Gruppe, die dann sagen, Gott hat dich jetzt gestraft mit irgendwas. Ne?
Genau, das kann schnell passieren. Ne? Ne, und ich meine, hier gibt es diesen schönen Ausspruch, Krebs ist ein Kuss Gottes. Ja, und genauso habe ich das letztendlich auch erlebt, dass es ein wirklicher Wandlungsprozess sein durfte, ne? Von Dingen, von weltlichen Dingen Abschied zu nehmen, mich auf das zu konzentrieren, was ist denn im Leben wirklich wichtig. Ne, so habe ich das erlebt. Und das fand ich jetzt auch so bewegend in den letzten Mahasamadhi-Dashans. Es war immer so dieses Gefühl, wenn ich mich wirklich ganz hingebe, wenn ich wirklich jeden Moment sage, Swami, das, was passiert, ist das, was du willst, das geschieht, dann ist auch das Ende des Lebens so. Dann ist das, was geschehen sollte, in diesem Körper vollendet. Und das, was geschehen soll, geschieht. Und ich hoffe, dass ich das kann, wenn es soweit ist.
Das heißt, der Wunsch, den Beruf, den du so gerne ausüben wolltest, der hat dann nie geklappt?
Ich war dann Lehrerin in der Krankenpflegeschule. Die Krankenschwestern werden ja auch ausgebildet in der Schule. Die haben ja eine duale Ausbildung. Die arbeiten am Krankenbett, aber die haben ja auch theoretische Ausbildung. Und weil ich auch Krankenschwester bin, habe ich dann gesagt, so, ich werde mich jetzt nicht arbeitslos auf die Straße setzen nach dem Referendariat. Und habe dann gesagt, dann verbinde ich beide Berufe und bin an die Krankenpflegeschule gegangen und habe da Krankenschwestern ausgebildet und Krankenpfleger.
War es dir dort möglich, Swamis Lehren mit einzubringen? Oder war der Lehrplan so eng gestrickt, dass das nicht möglich war oder du es nur hinter vorgehaltener Hand wagen konntest?
Also dürfen ist das eine. Ich kann mich ja auch nicht anders geben, als ich bin. Ich bin so gewesen, wie ich gewesen bin. Und ich glaube, ich habe meine Schüler sehr gemocht. Auch die, und gerade die Schwierigen.
Und die dich.
Mag sein. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich ja das gelebt, versucht habe zu leben, so in demjenigen, der mir gegenübersteht, auch einen Gott zu sehen. Ja, wir haben früher oft so Übungen gemacht, wo wir uns in die Augen geschaut haben und demjenigen gesagt hat, ich sehe Gott in dir. Das habe ich natürlich nicht durchgängig, aber immer wieder auch geschafft, dann in meinen Schülern zu sehen. Und ich glaube, das haben die einfach gespürt. Und ich habe meinen Schülern immer gesagt, wisst ihr, ihr könnt an ein Krankenbett treten mit einer Stimmung von, ach, was habe ich denn gestern Abend gemacht, und mit der Kollegin darüber reden. Oder ihr könnt den Menschen, der in dem Bett liegt, anschauen und ihn wirklich von Herzen fragen, wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Die Zeit ist dieselbe. Es ist keine Frage von Zeit. Das ist eine Frage von einer inneren Haltung. Und in solchen kleinen Dingen habe ich das, glaube ich, immer wieder versucht, den Schülern begreiflich zu machen. Und ich weiß, dass bei einigen auch angekommen ist, weil wenn ich die auf der Straße treffe, erzählen sie mir das heute manchmal noch, dass sie das immer sehr beeindruckt hat, dass das tatsächlich geht, dass es keine Frage von Zeit ist, sondern einfach von innerer Haltung.
Hast du denen auch mal erzählt, wo das herkommt, wo du hinfährst? Wissen die das? Oder?
Ja, und das hat mich fast meine Stelle gekostet.
Christliches Krankenhaus?
Nein, kein christliches Krankenhaus. Es kam dann das Gerücht auf, ja, bei der Frau Bleck-Dänrich muss man nur mit dem Räucherstäbchen winken, da kriegt man gute Noten. Ja, also es war überhaupt kein Verständnis dafür und man konnte diese Räume, wo die Schule war, anmieten. Ich habe da auch dann einmal eine Veranstaltung von Wollen, Wissen, Wirken gemacht. Das hat mir nicht gut getan. Ne, es war dann immer dieses komische Gerücht. Ich meine, die kriegten eh mit, dass ich nach Indien fuhr, weil ich ja jedes Jahr fuhr. Aber das war letztendlich nicht gut. Und ich musste dann irgendwann zum Personalrat kommen und ich bin aufgefordert worden, darüber nicht mehr zu reden.
In dem Zustand ist die Welt heute.
Ja, so sehe ich.
Man muss sich ja nicht wundern.
Nee, aber man kann in einer anderen Haltung bleiben. Ne, das war für mich sehr, sehr schwer und auch sehr schmerzlich. Die Angriffe, die dann auf mich persönlich kamen, waren auch nicht ohne. Und da gab es auch so eine ganz, ganz spannende Situation. Da war ich völlig am Ende im Beruf. Mein Chef hat mich sehr angegangen wegen meiner Geschichte mit Sai Baba und hat jeden Fehler gesucht, den ich auch irgendwo machte. Natürlich macht man Fehler. Es gab dann eine Situation, wo eine Mitarbeiterin, wo ich gesagt habe, die muss entlassen werden, die war noch in der Probezeit. Ich habe gesagt, die ist psychisch nicht gesund, die hält das hier nicht durch. Ich kann das auf Dauer nicht tragen, weil ich war die Leitung der Schule. Ja, und dann hat man mir unterstellt, ich wollte der halt nur was, ne? Weil sie eben mit meiner Spiritualität nichts anfangen konnte. Und dann hat gesagt, Swami, du musst mir jetzt helfen. Ich bin völlig verzweifelt, habe gesagt, so, ich muss jetzt zu Baba und wenn es nur ein paar Tage sind. Und dann saß ich hier in der Halle und ich kann nicht viel Englisch. Und plötzlich waren zwei englische Begriffe in mir. Consciousness und Confidence. So, und ich kam nach Hause, es gab sofort eine Konferenz mit meinem Chef, diese Mitarbeiterin und ich. Und ich habe mir gesagt, so, und jetzt bleib in der Bewusstheit, bleib klar, bleib im Vertrauen. Und ich habe dann nur ganz still gesessen. Und diese Mitarbeiterin legte mit einem Schwall von Vorwürfen los. Ich habe gesagt, bleib im Vertrauen. Ich bin im Vertrauen geblieben. Und irgendwann hat mein Chef, der mir ja eigentlich was wollte, dieser Kollegin gesagt, sie sollte jetzt endlich mal aufhören. Was sie da vom Leder ziehen würde, das könnte nun überhaupt nicht wahr sein. Das hätte er mitgekriegt. dann legte sie wieder los und dann hat er ihr sogar den Mund verboten. Dann habe ich gesagt, ich musste gar nichts tun. Ich musste wirklich nur total in der Anbindung an Swami bleiben. Ich musste im Vertrauen bleiben, es ist nichts mehr geschehen. Ja, die Mitarbeiterin ist natürlich dann entlassen worden, weil sie so klar geworden ist, sie ist psychisch krank, das kann sie nicht tragen hier. Und das ist deutlich geworden, mehr musste ich nicht tun. Und das war für mich nochmal so ein Zeichen, ich muss eigentlich gar nichts tun, ich muss nur das tun, was Swami sagt, sei in der Anbindung.
Ich habe neulich auch einen Satz gehört, wo jemand sagte, sei still, tu nichts, lass das Göttliche tun, was zu tun ist. Es passt genau darauf.
Passt ganz genau, ja, passt ganz genau. Das drückt es wunderbar aus, ja.
Mein kleiner Gedankensprung, ich sehe dich in der Purnachandra-Halle, dass du das Rudram mitsingst. Du hast das scheinbar richtig gelernt, oder nicht?
Ja, ich fand das so beeindruckend. Ich war hier damals, als Sai Baba uns gesagt hat, wir sollen das Rudram lernen, auch als Europäer. Und er hat es auch auf dem Compound gelehrt. Und das war so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, das ist für mich etwas, was den Ausdruck des Göttlichen in den Ton bringt. Wo ich mich über das Singen mit Gott ganz tief eins fühlen darf. Das ist direkt in mein Herz gefallen, kann ich gar nicht anders sagen. Und es war mir völlig klar, wenn Baba, erstens, wenn ich schon hier bin, wenn er es sagt, lernt es, dass ich das lernen wollte. Das war mir unglaublich wichtig. Ich wollte das Rudram können. Und ich weiß dann noch, dann habe ich hier mit Britta gesessen und wir haben uns so ein Rudram-Heft geholt und hatten eine CD und haben versucht, die erste Zeile zu singen. Und wir haben uns die Zungen gebrochen. Wir wussten überhaupt nicht, wie wir das denn auf die Reihe kriegen sollten. Das war unglaublich. Ja, dann haben wir dann erstmal, wir waren dann stolz, als wir die erste Zeile konnten. Oder als wir dann, da ist das Triambakam drin, das kennen wir ja schon. So, und dann waren immer so Sachen so, ja, das müssen wir lernen, das müssen wir lernen. Und es gab damals noch kaum Mittel, es zu lernen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das in der Organisation lernen. Und das war das Problem, dass wir das nicht durften. Das war für uns ganz, ganz schwierig. Und wir waren dann ganz dankbar, dass es dann diesen Tutor gab im Internet. Und die Britta, also ist sehr sprachbegabt und sie liebt das Rudram, das ist unglaublich. Und hat dann gesagt, sie würde versuchen, das mit uns zu lernen. Und dann würden wir den Anil dazu bitten, dass er uns das wirklich beibringt.
Also Anil ist aus München, der Name erscheint ja häufiger im Zusammenhang mit Rudram.
Ja, genau. Und dann hat er Anil Seminare im Stillen Haus angeboten. Und wir waren so glücklich, dass wir das Rudram lernen durften. Ich kann das gar nicht sagen, das war wunderbar. Und dann haben wir das zu Hause weitergeübt und dann ist der Anil auch zu uns gekommen nach Essen und hat mit uns da das nochmal weitergeübt, sodass wir wirklich auch sicher im Rudram waren. So, und das ist was meine Alltagsspiritualität ausmacht. Also es beginnt so gut wie kein Tag ohne das Rudram. Und wenn ich das Rudram nicht gesungen habe, habe ich auch das Gefühl, ich bin nicht wirklich innerlich verbunden. Also es ist so eine tiefe Möglichkeit, sich wirklich mit dem Göttlichen zu verbinden und mit Swami zu verbinden. Und ich bin Swami so dankbar, dass er das auch geöffnet hat und gesagt hat, auch ihr im Westen sollte singen. Und nicht nur die Brahmanen.
Irgendwann wird die Organisation sicherlich auch nicht daran vorbeikommen, es zu erlauben, weil es immer mehr Devotis sind, die das gerne lernen möchten.
Das wäre mein ganz, 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 ganz großer Wunsch, weil nicht nur fürs Rudram, sondern wirklich auch für die Veden. Wir haben Menschen, die Veden rezitieren können und die dafür auch befugt sind, die zu lehren. Und es gibt so gute Hilfen heutzutage. Unglaublich gute Hilfen. Und ich glaube, Gott ist uns nicht böse, wenn wir dann auch mal was nicht ganz so gerade aussprechen für eine Zeit lang, bis wir es dann wieder korrigiert bekommen. Und ich glaube, es ist ein unglaublich tiefer Weg ins Göttliche und in die Befreiung letztendlich.
Inzwischen kann man ja auch in Dietzenbach das kleine Büchlein erstehen, sogar mit deutscher Übersetzung. Und es gibt auch eine CD, eine Doppel-CD, eine blaue, mit dem Kopf von Shiva drauf, glaube ich. Und da ist auch die Bedeutung in Deutsch mit aufgenommen worden.
Ja, man kann auch dieses dicke Buch mit diesen ganzen Tagesrezitationen, die hier laufen, da ist ja jeden Tag eine andere Rezitation, das kann man auch über Dietzenbach beziehen. Und da ist auch eine Lern-CD bei.
guck mal, das machen sie denn.
Ja, aber es ist offiziell trotzdem, darf es sozusagen nicht sein. Und das ist was, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich weiß nicht, ob alle Menschen den gleichen Zugang dazu haben, aber mir geht es wirklich so, dass es nichts gibt, was mich tiefer mit Swami verbindet als das.
Und es macht ja den Geist einfach auch ruhig.
Es macht den Geist ruhig, es macht die Seele ruhig. So, und es öffnet einfach. Also wenn man wirklich mal nur still da sitzt, ich merke, wie das in den ganzen Körper eindringt. Ich sage immer so, es ist so, wer Harry Potter mal gesehen hat, der weiß, dass da gibt so eine Szene, da geht Harry Potter durch irgendeine Wand durch, weil er in einen Bahnhof reingeht. Und dieser Film, der macht das dann so, dass er die Wand auseinandernimmt, einzelne Steine auseinandernimmt und die Steine wieder neu zu einer Mauer zusammensetzt. Und genau so ein Gefühl habe ich. Ich habe das Gefühl, ich spüre das regelrecht körperlich, wie diese Veden jede einzelne Zelle mit irgendwas neu beleben. Ja? Und mich anfüllen und mich tragen. Das ist so ein Geschenk. Das ist ein unglaubliches Geschenk.
Vermisst du Swamis physische Gegenwart?
Natürlich vermisse ich Swami auch. Aber es war schon unmittelbar, nachdem Swami seinen Körper verlassen hatte, hatte ich ganz tief den Eindruck, dass die Kraft, die in diesem Körper gebunden war, frei wird. Und das war wie eine Lichtexplosion. Und ich hatte jetzt, als ich meinen ersten Mal Samadhi da schon in diesem Aufenthalt hier hatte, hatte ich so ein wunderschönes Bild. Und das tröstet mich, wenn ich dann manchmal so denke, auch Swami, es wäre schön, wenn du jetzt nochmal vorbeikämst. Da hatte ich das Bild, dass Swami in ein riesengroßes Herz sich verwandelt. Und dieses Herz war das Zentrum, der Körper darum herum war das Universum. Der war wie ein gebildeter Körper. Und das schrumpfte dann zusammen und sprang in mein Herz. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das so ist, dann ist Swami in mir. Und gleichzeitig weiß ich, dass er da vorne ist. Und mich macht das traurig, dass ich das all das, was ich mit ihm erlebt habe, nicht mehr unmittelbar erleben kann. Aber es macht mich auch glücklich, weil ich habe ihn im Januar vor seinem Verlassen des Körpers noch gesehen. Und da habe ich darum gebeten, dass er diesen Körper nicht mehr lange haben muss. Weil es war unerträglich zu sehen, wie dieser Körper gelitten hat. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass er gehen durfte. Und mir ist nochmal so durch den Kopf gegangen, was hat Swami eigentlich verändert in meinem Leben durch seine Lehre? Und ich glaube, die Lehre ist das, was uns so tief verändert und uns auch so tief berührt. Ne, die Lehre von den menschlichen Werten, von den Begrenzungen der Wünsche, die unser Inneres verändert und zwar Schritt für Schritt und uns immer tiefer hineinführt, je weiter wir uns hineinlassen in seine Lehre. Und ich merke so, wenn ich mein Leben reflektiere, dass es das ist, was mich verändert hat. Wenn ich überlege, wo ich losgegangen bin und welche inneren Prozesse ich heute habe, ist das was ganz anderes. Und was ich eben auch merke, so dieses, was Swami uns immer lehrt, schau bei dir. Wenn dir etwas begegnet im Außen, das hat was mit dir zu tun. Und dann schau, wo reflektiert das in dir? Und das verändere, damit arbeite und nicht mit dem anderen, nicht den Splitter im Auge des anderen, sondern den Balken im eigenen Auge.
Danke.
Ich danke dir.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch dieses Gespräch mit Ursula Bleek-Dehnrich schon wieder zu Ende. Leider, muss ich gestehen. Schon die Beschreibung von Swami, die sie ganz zu Beginn bei ihrem ersten Treffen von Baba gegeben hat, da steht Baba vor mir und liebt. Das hat mich zu Tränen gerührt. Ebenso ihre tiefe Liebe zu Swami. Ich bin dankbar, dass ich Ursula treffen durfte. Am Mikrofon verabschiedet sich ihre Evelyn Seliger.